gewiss werden und alles Böse ein Ende hat und du umfassend und ohne Einschränkungen deine Herrschaft auf alles ausdehnst. Und dass wir jetzt schon wissen, dass es da endet. Gott sei Dank, Herr. Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Schon wieder ich. Eigentlich sollte die Ute dastehen, aber die hat mich gebeten, das für sie zu übernehmen. Und das mache ich gern. Ist ein Geschenk. Mir geht es wie dir, Uwe. Diese Abschiedsreden einzutauchen ist einfach ganz, ganz kostbar. Es ist die dritte Predigt über die letzten Worte Jesu, also diese Abschiedsreden, Johannes 13, 14, 15 und 16. Das heißt, der Abschluss dieser Reihe ist dann am kommenden Sonntag mit einer Predigt über Johannes 16. Es geht darum, das habt ihr wahrscheinlich inzwischen vor Augen, trotzdem, ich wiederhole es nochmal, es geht darum, dass Jesus in diesen letzten Stunden vor seiner Gefangennahme, vor seinem Leiden und Sterben seinen Jüngern nochmal das Allerwichtigste sagt, was es zu sagen gibt. Das haben letzte Worte so an sich. Ich war bei einigen wenigen Personen dabei, als sie starben in den letzten Minuten oder Stunden. Und wenn du weißt, du hast nur noch ein paar Minuten oder Stunden zu leben, du sagst nur das Allerwichtigste. Du sagst das, was unbedingt noch gesagt werden muss. Und genauso macht Jesus das auch. Vor 2 Wochen war der Einstieg, Fußwaschung und Liebesgebot. Vielleicht erinnert ihr euch, Ralf hat letzten Sonntag gepredigt über Johannes 14. Ich habe euch auf der Folie seine Hauptstichworte noch mitgebracht. Er hat zuerst über Home, Heimat gesprochen. Er sagt, es geht darum, Jesus bereitet ein Zuhause für uns. Dann sprach er über heute, also Resilienz, diese Widerstandskraft durch dieses Wissen, ich habe ein himmlisches Zuhause, kann ich mich ganz unerschrocken dem Heute zuwenden. Und der dritte Punkt von Johannes 14, der Heilige Geist, der Helfer. Ich brauche den Heiligen Geist, um mich all den Herausforderungen des Heute zuzuwenden. Und ich darf heute zusammen mit euch Johannes 15 anschauen. Und ich hatte selten so eine intensive Predigtvorbereitung wie in dieser letzten Woche. Ich bin die ganze Woche mit dem Text umgegangen und das war ein Riesengeschenk. Und habe jetzt 35 Minuten, das mit euch zu versuchen, zumindest zu teilen. Wir lesen mal tatsächlich am Anfang die ersten 17 Verse von Johannes 15 und ich werde dann nur auf 3 Grundgedanken eingehen. Mehr gehen in den 35 Minuten nicht, aber zumindest dachte ich, es ist gut, mal zumindest 2 Drittel dieses Kapitels einfach gemeinsam zu lesen. Könnt gerne auf der Folie mitlesen. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen nur etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Also jetzt ahnt ihr es, das ist zu reich für wahrscheinlich auch viele Stunden. Aber zumindest drei Grundgedanken möchte ich mit euch teilen und vielleicht fällt es euch auf, vielleicht wird es auch nur deutlich, wenn man mal wirklich ganz genau hinschaut. Im Grunde ist der Text oder all das, was Jesus sagt, so aufgebaut, dass zuerst das Weinstockbild beschrieben wird von Jesus und dann legt er das, also Verse 1 bis 8, und dann legt er das in 9 bis 17 quasi aus. Gerade beim dritten Punkt werde ich genau dem folgen und werde diesen dritten Punkt, ich habe drei Punkte, werde aus den Versen 9 bis 17 erklären, was das wirklich bedeutet, in Jesus zu bleiben, in diesem Weinstock zu bleiben. Der erste Grundgedanke, den ich mit euch bedenken will, ist gleich der erste, eigentlich halbe Vers, so wie Jesus einsteigt. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jesus ist der wahre Weinstock. Wahrscheinlich ist für uns der Vers irgendwie, der klingt jetzt nicht so spannend. Wir denken, naja, das ist halt irgendwie die Einleitung in dieses Bild. Nur wir müssen uns reinversetzen, die Jünger haben das anders gehört. Als die Jünger diesen Satz hörten, war das geradezu schockierend. Warum? Weil die Jünger mit dem Bild des Weinstocks eine Menge anfingen. Nämlich was? Der Weinstock oder das Bild des Weinstocks ist im Alten Testament eines der stärksten Bilder für das erwählte Volk Gottes. Uns ist das vielleicht nicht so bewusst, wir sagen, ach, wo kommt das vor? Ich habe euch ein paar wenige Bibelstellen mitgebracht, es gibt viel, viel mehr, aber einfach ein paar. Psalm 80, 9 bis 12, da sagt, ich habe es auf der Folie, da sagt Gott, einen Weinstock hast du, Gott, aus Ägypten herausgeholt, fremde Völker hast du aus Israel vertrieben und ihn an ihrer Stelle eingesetzt. Also es geht um Gott, bezeichnet Israel als seinen Weinstock, den er aus Ägypten holt und ihn in das Land Kanaan einsetzt. Du gabst ihm weiten Raum, er schlug Wurzeln und breitete sich aus im ganzen Land. Sein Schatten bedeckte die Berge, seine Ranken, die mächtigen Zedern des Libanon. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer und seine jungen Triebe bis hin zum Euphrat. Also ein Bild, Psalm 80, wo Gott sagt, guck mal, Israel ist mein Weinstock. Ich habe ihn rausgehoben aus Ägypten und habe ihn eingepflanzt im Land und dann dehnt er sich aus in der Blütezeit Salomos bis ins Zweistromland auf der einen Seite, bis ans Meer auf der anderen Seite. Die Mehrzahl der Texte, in denen Israel als der Weinstock Gottes beschrieben wird, kommen in den Propheten vor und zwar in diesem traurigen Zusammenhang, dass dieser Weinstock nicht so ist, wie Gott ihn sich vorgestellt hat. Auch da habe ich euch nur zwei von ganz vielen Texten mitgebracht. Da sagt Gott zum Beispiel in Jeremia 2, 21, ich hatte dich als edlen Weinstock eingepflanzt, also Gott spricht zu Israel und sagt zu diesem Volk, ich hatte dich als edlen Weinstock eingepflanzt, als Rebe aus bester Züchtung. Wie kommt es dann, dass du zu einem wilden Weinstock wurdest, zu so einer schlechten Rebe? Ein erschütterndes Wort, gell? Gott sagt, ich habe Israel, ich habe dich doch als einen edlen Weinstock gepflanzt. Wie kommt es, dass du so verwuchert, verwildert bist und gar nicht der Weinstock, den ich eigentlich gepflanzt habe? Oder Hosea 10, 1 bis 2, das sagt Gott, Israel war ein prächtiger Weinstock mit vielen Früchten. Ja, die Israeliten hatten es gut. Je besser es ihnen ging, desto mehr Altäre bauten sie, nämlich fremden Göttern. Je größer der Wohlstand im Land wurde, desto schöner verzierten sie die heiligen Steinsäulen. Doch ihr Herz gehörte nicht mehr dem Herrn, darum müssen sie nun die Folgen tragen. Wieder, Israel wird als Weinstock beschrieben. Und da gäbe es viele, viele Texte im Alten Testament, die das tun. Das heißt, Stellt euch schon vor, jeder Israelit war stolz drauf, zu diesem Weinstock Gottes zu gehören. Trotz jetzt dieser zurechtweisenden Worte war doch natürlich das Bewusstsein da, wir gehören zum Weinstock Gottes, wir gehören zur Pflanzung Gottes, wir entsprossen dem erwählten Volk, wir entstammen diesem Stamm, dem Weinstock, den Gott sich ausgesucht hat. Das war das Bewusstsein. Und alles hing davon ab, zu diesem Weinstock zu gehören, wenn du zum erwählten Volk Gottes gehören wolltest. Alles hing davon ab, Teil dieses Weinstocks zu sein, damit du unter der Herrschaft Gottes leben konntest, weil Israel dieses erwählte Volk war. Es gab nichts Wichtigeres, als zu diesem Weinstock zu gehören, denn das gewährte die Zugehörigkeit zu Gott. Und jetzt stellt euch mal kurz vor, mit diesem Wissen im Hintergrund, jetzt sitzt Jesus mit seinen Jüngern bei diesem letzten Abendmahl und fängt plötzlich an mit diesen Worten: Ich bin der wahre Weinstock. Könnt ihr euch vorstellen, was in den Jüngern abläuft? Moment, wir gehören doch alle schon längst zum Weinstock Israel. Die wussten, was er hier sagt, das ist mehr als revolutionär. Das ist eine Zeitenwende. Damit sagt er, also nur, dass ihr es wisst, der wahre Weinstock, der wirklich die Zugehörigkeit zu Gottes erwähltem Volk garantiert, der, dem man wirklich entsprossen muss, um zu Gott zu gehören, das war schon immer ich und das bin immer bis in alle Ewigkeit ich. Könnt ihr das nachvollziehen? So müssen wir das hören. Ich weiß nicht, ob denen das Essen im Hals stecken blieb, als sie das hörten. Ihre ganze religiöse Identität zerbröselte irgendwie. Es war offensichtlich nur noch entscheidend, zu Jesus zu gehören und nicht mehr zu diesem früheren Weinstock Israel. Jesus sagt im Grunde mit diesen Worten: Mit meinem Tod und mit meiner Auferstehung beginnt in dieser Weltgeschichte eine komplett neue Ära. Plötzlich ist nicht mehr entscheidend, zum jüdischen Volk zu gehören, um zu Gott zu gehören, sondern jetzt ist allein entscheidend, sagt Jesus, ob jemand zu mir gehört, ob er diesem Weinstock, diesem wahren Weinstock entsprost. Ich selber bin der wahre Weinstock und niemand anders. Das ist mehr als revolutionär. Das ist hier beginnt in dieser Weltgeschichte was völlig Neues. Und ich würde dich ermutigen, wenn vielleicht für manche von uns trotzdem jetzt im Sommer eine Zeit, wo es ein bisschen ruhiger ist, mal über diesen Gedanken mal bewusst länger nachzudenken, dass mit Jesus eine neue Menschheit begonnen hat. So wie Gott sich Israel erwählt hat, Abraham als Wurzel, Grund dieses Weinstocks Israel, so hat er seinen Sohn erwählt und gesandt, damit er jetzt dieser zweite Adam ist, wie Paulus das sagt. Der erste Mensch, aus dem jetzt die ganze Menschheit herauswächst. Das ist so unfassbar. Was bedeutet es, dass aus dem zweiten Adam, aus Jesus plötzlich ein neues erwähltes Volk rauswächst? Ich habe, weil das einfach ganz viel, das eröffnet wie ein Fenster. Ich habe für die, die das interessiert und die sich die Zeit nehmen wollen, in den internen Bereich auf eurer Homepage eine Ausarbeitung zu Johannes 15 hochgeladen. Könnt ihr dann einfach runterladen und euch damit auseinandersetzen, wenn ihr das wollt. Der zweite Grundgedanke, der hängt ganz eng mit diesem ersten zusammen, ist: Weinstock und Rebe, die sind voneinander zu unterscheiden. Gucken Sie uns gleich auf ein Bild an. Die sind voneinander zu unterscheiden, aber sie sind eigentlich nicht voneinander zu trennen. Ich sage das nochmal. Weinstock und Rebe, die sind zwar voneinander zu unterscheiden, aber sie sind eigentlich nicht voneinander zu trennen. Also nochmal, Jesus identifiziert sich mit dem Weinstock, sagt: Ich bin der wahre Weinstock. Jetzt erwächst die neue Menschheit, die Gott erschafft, die erwächst jetzt aus mir. Und dann sagt er, Johannes 15, 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und jetzt, klar, ich weiß nicht, ihr habt hier, glaube ich, Wein in Esslingen, es gibt Weinberge in Esslingen. Ich weiß nicht, wie bewusst euch das Bild ist. Für die Jünger war klar, wie so ein Weinstock und die Reben aussehen. Ich habe euch, hab euch ein Foto mitgebracht, wo wir das so ein Stück vor Augen haben. Wenn wir das kurz auf dem, genau, guck mal, das ist jetzt ein Weinstock, der ist schon älter und aus diesem Weinstock erwächst zuerst eine Rebe, die sich dann teilt. Im Grunde ist der Weinstock, wenn ihr so wollt, der Stamm, wenn man jetzt von einem Baum spricht, der Weinstock wäre praktisch der Stamm eines Baumes, eben das Weinstock, und die Rebe ist im Grunde nichts anderes als der Zweig des Weinstocks. Also ihr seht, vielleicht, ich wusste es auch nicht, ich muss es nachschlagen, so ein Weinstock kann scheinbar bis zu 100 Jahre alt werden. Dann erlahmt so langsam seine Fruchtbarkeit deutlich, aber der kann sehr alt werden. Und vielleicht können wir auf das zweite Foto kurz miteinander schauen. Egal wie knorrig der ist, aus diesem Weinstock können immer neue Triebe, also Rebenzweige, erwachsen. Der Weinstock ist das Stamm und die Reben sind die Zweige, die aus diesem Weinstock rauswachsen. Wir schauen uns ein Foto nachher nochmal genauer an. Und jetzt sagt ihr, na, das ist ja eine banale Wahrheit, dass man einen Weinstock zwar unterscheiden kann von seinen Reben, aber nicht von ihnen trennen. Ja, ja, banal schon, aber übertrag das mal auf dich. Denk mal diesem Gedanken nach, dass Jesus zwar von dir unterschieden ist, aber wenn du zu ihm gehörst, nicht von dir getrennt. Ist dir das bewusst, während du lebst, dass du zwar nicht Jesus bist, aber dass er nicht von dir zu trennen ist und du nicht von ihm zu trennen bist? Das ist deine Wirklichkeit, das ist deine Existenz, wenn du gläubig bist. Du bist nicht er und er ist nicht du und trotzdem auf eine geheimnisvolle Art bist du nicht von ihm zu trennen. Du bist eins mit ihm, du bist in einer Verbundenheit, die unüberbietbar eng ist. Du gehörst untrennbar mit ihm zusammen. Und wir haben den Text vielleicht schon so oft gelesen, vielleicht habt ihr das alle schon viel tiefer durchdrungen, aber mich hat das nochmal viel tiefer erreicht, wo ich merkte, nee, ich nehme mich tatsächlich schwerpunktmäßig oft noch als getrennt von Jesus wahr, ihm gegenüber. Ich sage nicht, dass das nicht wahr ist. Ich sagte ja, die sind voneinander zu unterscheiden. Aber das Bild betont eigentlich, dass du gerade nicht von ihm zu trennen bist. Dass es bei aller Unterschiedenheit eine Verbundenheit gibt, wo du nicht sagen kannst, da fängt es jetzt genau an und da hört es jetzt genau auf. Könnt ihr das nachvollziehen? Wenn Jesus in dein Leben getreten ist, dann bist du keine von Jesus getrennte Persönlichkeit mehr. Du brauchst dich nicht als jemand zu denken oder zu sehen, der von Jesus getrennt ist. Du bist dazu geschaffen, in einer lebendigen, organischen, dynamischen und lebensspendenden Einheit und unfassbaren Verbundenheit mit Jesus zu leben, sodass alles, was in ihm ist, auch in dir ist. Alles, was in ihm zu finden ist, kann in dir zu finden sein. Wir gucken uns das bei dem dritten Punkt gleich noch an. Seine Liebe, seine Freude, seine Kraft. Und das in jedem Augenblick deines Lebens, in allem, was du tust oder lässt. Und vielleicht macht auf diesem Hintergrund, ich denke schon so viele Jahre, nicht nur gedanklich, sondern auch praktisch über diese ganz kleine Formulierung, ich habe da auch schon hier drüber gepredigt, nach, die Paulus gebraucht, wenn er sagt, Christen sind Menschen, die sind jetzt in Christus. Ich habe oft nachgedacht, gebetet, es versucht zu bewegen, auch vor Gott zu bewegen. Was heißt das, dass ich in Christus bin? Und eigentlich ist das Bild vom Weinstock eines der schönsten, um das zu veranschaulichen. Du bist nicht getrennt von ihm, du bist nicht von ihm zu trennen, du bist in ihm. Und auch da würde ich dich ermutigen, heute oder in den nächsten Tagen mal das tatsächlich zu denken, dich mal ruhig hinzusetzen, vielleicht mit den Bildern, die Bilder habe ich ins Handout reinkopiert, sodass ihr das auch als Anleitung nehmen könnt, wie ein Bild vor Augen, dass du so sehr in ihm bist, dass alles, was ihn ausmacht, zu dir rüberfließt, wenn du das willst, und es keine Trennung mehr gibt zwischen ihm und dir. Vielleicht ist ein Bild, dass wir, wenn wir jetzt keine Weinbauern sind, keine Winzer, ich hoffe, das ist nicht anstößig, aber eine Frau, die ein Kind in sich trägt, da ist das Kind in ihr und durch eine Nabelschnur mit ihr verbunden. Im Grunde ist das ein ganz ähnliches Bild. Natürlich kannst du das Kind und die Mutter unterscheiden, aber du könntest nicht von ihr trennen. Also irgendwann dann schon, ihr versteht es richtig. Aber alles, was in der Mutter ist, wandert zum Kind. Und das Kind ist völlig eingehüllt und umschlossen von ihr. Das ist Weinstock und Rebe, das ist in Christus sein. Und wichtig ist, dass wir in Christus sind, dass wir in dieser Verbundenheit sind, das haben nicht wir hergestellt. Das haben nicht wir gemacht. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus 1. Korinther 1,30. Da schreibt Paulus, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Also das hat er gemacht. Das ist sein Geschenk, das ist sein Werk. Oder wie es die NGÜ übersetzt, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Ich liebe die NGÜ, ich durfte ja auch selber dran mitarbeiten, aber da habe ich immer wieder drunter gelitten. Die NGÜ schafft es nicht besser, dieses in Christus sein, als durch mit Jesus verbunden sein auszudrücken. Und das ist natürlich irgendwie schwach. Verbunden ist auch, wenn ich irgendwie einen Stab an den Weinstock hinbind, der ist auch irgendwie verbunden. Aber um die Art von Verbundenheit geht es nicht. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? Das ist eine organische Lebensverbundenheit, wo was fließt, wo alles, was in ihm fließt und zirkuliert, in mich reinfließen und in mir zirkulieren darf. Ich habe vorher ja betont, dass es allein Gottes Werk ist, uns in diese Einheit mit Christus zu bringen. Und das wäre jetzt eine extra Predigt, aber nur ganz kurz, wie hat er das denn gemacht? Die Bibel bezeugt, er tut das durch Glaube und Taufe. Also es ist alles sein Werk und wir empfangen das Werk nur in Glaube und Taufe. Aber das ist praktisch das, wie es in unserem Leben Wirklichkeit geworden ist. Es ist nicht einfach nur Glaube, dass Jesus für mich starb und auferstand. Es ist Glaube, der sich ganz auf ihn und das Leben Jesu verlässt, sodass jetzt ich an ihn und sein Leben glaube und sein Leben anstelle meines Lebens tritt. Und deswegen gehört die Taufe da rein, weil in der Taufe wird mir genau das zugeeignet. Sein Tod wird mein Tod, sein Begräbnis wird mein Begräbnis, seine Auferstehung wird meine Auferstehung. Ich werde Römer 6, 3 und 4, ich habe es auf die Folie, mit ihm eins gemacht in seinem Tod und seiner Auferstehung. Durch Glaube und Taufe wird diese Verbundenheit, diese Einheit meine Wirklichkeit. Und damit kommen wir schon zum letzten dieser drei Grundgedanken, den Jesus dann in Johannes 15, 4 und 5 formuliert. Da sagt er, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Lasst uns nochmal ganz kurz, dass wir die Reihenfolge vor Augen haben. Erster, zweiter und dann jetzt dritter Grundgedanke. Der erste Grundgedanke war, Jesus ist der wahre Weinstock. Jesus ist derjenige, durch den Gott einen völlig neuen Anfang mit der Menschheit macht. Jetzt geht es nur um eines, bin ich mit Jesus verbunden im Sinne von, bilde ich mit ihm eine organische Lebenseinheit? Ist er mein Leben? Bin ich in ihn eingepflanzt? Und der zweite Grundgedanke war, das geschieht, durch meinen Glauben, durch meine Taufe. Und das ist Gottes Werk. Ich empfange das im Glauben und in der Taufe. Das war der zweite Grundgedanke. Und das Schöne ist, mit diesen beiden Werken Gottes, und das sind beides Werke Gottes, ist das Ziel Gottes mit uns Menschen noch nicht erreicht. Sondern das, was wir gerade miteinander gelesen haben, das ist das Ziel des Ganzen. Und das wäre der dritte Grundgedanke. Das Ziel dieser beiden zuerst genannten Wunder oder Geheimnisse ist in meinen Augen das dritte Geheimnis, das dritte Wunder. Und das ist die von Gott hergestellte Verbundenheit und Einheit mit Jesus, die kann ich aufrecht erhalten und somit in ihm bleiben. Und das führt zu dem, was Jesus Frucht nennt. Ganz wichtig, die Reihenfolge, also alles hängt dran, dass ihr bitte die Reihenfolge einhaltet in dieser Predigt. Das erste ist, Gott hat Jesus zum Weinstock gemacht. Aus ihm entspringt die neue Menschheit. Er hat dich durch Glaube und Taufe eins gemacht mit seinem Sohn, sodass jetzt sein Leben dein Leben ist, sodass du und er untrennbar zusammengehören. Das hat alles er gemacht. Und das empfängst du alles nur durch Glauben und Taufe. Aber es gibt diesen dritten Punkt. Es muss ihn geben, weil wir nicht passiv sind in all dem. Die von Gott hergestellte Verbundenheit und Einheit, die von Gott hergestellte Verbundenheit und Einheit, die kann ich, wie unfassbar ist das, ich kann die aufrechterhalten. Ich kann in ihm bleiben. Das ist meine Verantwortung. Er hat mir alles abgenommen, bis auf das. Das kann ich tun. Ich kann jetzt in Jesus bleiben. Und das führt zu dem, was Jesus Frucht nennt. Und das sieht dann im besten Fall so aus. Schön, oder? Das Resultat von einer Rebe, die im Weinstock verwurzelt und von ihm alles empfängt, was in ihm ist und in ihm fließt, sieht so aus. Ein herrliches Foto, oder? Nochmal, ich kann die Einheit nicht herstellen, ich kann die Verbundenheit nicht herstellen. Die stellt Gott her, indem er mich durch Glauben und Taufe mit Jesus zusammenbindet. Aber ich kann lernen, in ihm zu bleiben. Und das wird mir Gott nicht abnehmen. Und lasst uns in den restlichen Minuten darüber reden, was heißt das eigentlich? Was heißt es, in Jesus zu bleiben und wie geht das? Ich lese nochmal die Verse, die wir schon gelesen haben und dann gehe ich von da aus, das habe ich ja schon angekündigt, auf den zweiten Teil von Johannes 15, 9 bis 17, wo Jesus erklärt, was das praktisch bedeutet, wie das geht, in Jesus zu bleiben. Denn das muss praktisch werden. Johannes 15, 4 und 5, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und jetzt schauen wir den Kommentar, wenn ihr so wollt, von Jesus wenige Minuten, ein, zwei Minuten später an. Johannes 15, 9 bis 12. Jetzt erklärt Jesus, wie geht das als Rebe im Weinstock bleiben? Was muss ich da tun? Und das sind jetzt Verse, man kann die falsch verstehen. Und ich muss gestehen, ich habe sie, glaube ich, über Jahrzehnte falsch verstanden. Und ich hoffe, ich kann es euch vermitteln, was ich glaube, inzwischen nicht nur erkannt zu haben, sondern was funktioniert und Leben bringt. Jesus sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Und jetzt bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. So, Das ist ein ganz reicher Text. Ich werde nur ein paar Dinge antippen können, aber wir versuchen es mal. Das Erste ist, es hilft, wenn man den Text ein bisschen gliedert, weil der ist irgendwie, der besteht aus so vielen Elementen, und ich habe euch in der nächsten Folie mal so eine Gliederung mitgebracht. Wie kann man den Text ein bisschen aufschlüsseln, dass mal die einzelnen Aussagen klar werden? Die erste Aussage ist, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Die zweite grundlegende Aussage ist, nachdem das feststeht, ihr seid genauso geliebt, wie ich vom, ihr seid von mir genauso geliebt, wie der Vater mich liebt. Darauf folgt eine Aufforderung. Und jetzt bleibt in dieser Liebe. Und jetzt spricht Jesus davon, was das, wie das konkret geht. Und das kommt jetzt nochmal, ich habe ja davon gesprochen, dass ich das jahrzehntelang missverstanden habe. Ich hoffe, ich kann das dann erklären. Jetzt sagt, guck mal, ihr Jünger, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleiben. Und das führt dazu, zu dem Dritten. Wenn ihr da drin lebt, und das ist der Grund, warum ich das über euch sage, dann werdet ihr eine unfassbare Freude erfahren. Das führt zu einem erfüllten, fröhlichen Leben. Unfassbare Freude, ich komme noch drauf, was das bedeutet. Und dann spricht er noch kurz davon, um welche Gebote, oder genau gesagt, um welches Gebot es ihm denn vor allem geht, wenn er sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Also ich versuche es so kurz, aber doch so klar wie möglich, und da, ich brauche einfach ein bisschen Zeit, das zu entfalten, und ich glaube, es ist wert. Alles beginnt, nochmal, es geht um die Frage, wie bleibe ich als Weinstock, als Rebe am Weinstock? Wie bleibe ich in ihm? Das ist die Frage, und das erklärt Jesus jetzt. Er sagt, guck mal, alles beginnt damit, dass du weißt, wie der Vater mich liebt, Jesus, so liebe ich dich. Es gibt keinen anderen Ausgangspunkt, an ihm zu bleiben. Es gibt keinen anderen Ausgangspunkt, in Jesus zu bleiben, als zu wissen, wie unfassbar geliebt du bist. Jetzt sagst du, ja, weiß ich, ja, Gott sei Dank. Weißt du es, wenn jemand dich angreift und du mit einem bösen Wort antworten willst? Weißt du es, wenn jemand dich einschüchtert und du versucht bist, dich zurückzuziehen oder zu unguten Mitteln zu greifen? Weißt du es, wenn jemand dich bedroht? Denn, das ist ja direkt jetzt der nächste Satz, jetzt geht es darum, dass ich lerne, mit meinem ganzen Leben genau in dieser Liebe zu bleiben. In dieser Liebe zu bleiben, wenn jemand mich richtig gemein anmacht. Wie bleibt man in seiner Liebe, wenn man richtig gemein angefahren wird? Na, indem man nicht zurückblafft beispielsweise, sondern liebt, oder? Dann bleibt man in seiner Liebe. Man reagiert als Geliebter und als Liebender. Richtig? Alles beginnt damit, dass ich jeden Tag so in den Tag gehe und so in diesem Tag versuche zu bleiben. Ich bin unfassbar geliebt. Ich bin über alles geliebt. Gottes Wohlwollen strahlt über meinem Leben. Egal, was mir heute begegnet, egal, ob Menschen mir Böses wollen, ich bin unfassbar geliebt und ich bleibe in dieser Liebe, egal, wie quer mir Menschen kommen. Egal, wenn Menschen mich beschuldigen, wenn Menschen mich übervorteilen, wenn Menschen mich berauben, wenn Menschen mir Ungutes, Böses nachsagen, ich bleibe in dieser Liebe. Ich halte mir vor Augen, wie sehr er sich über mich freut. Und so reagiere ich. Egal, wie Menschen auf mich zukommen, hoffentlich. Als Geliebter und als Liebender. Und vielleicht merkst du jetzt, boah, das reicht nicht, mir das morgens mal kurz zu sagen und wenn ich dann mich ins Bett lege, noch geschwind zu sagen, ach danke, dass du mich heute gut durch den Tag geführt hast. Sondern in dieser Liebe zu bleiben, ist im Grunde wie eine Übung, das ist die Übung unseres Lebens als Christen, in seiner Liebe zu bleiben. Dein Christsein besteht darin, in seiner Liebe zu bleiben. Das ist im Grunde eine kurze Formel, was Christsein ist. Du bleibst dein ganzes Leben in seiner Liebe. Lebst als Geliebter und als Liebender. Und deswegen sagt Jesus, und jetzt macht vielleicht dieser Satz 2a Sinn, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Was meint er? Ist er jetzt, packt er jetzt so den pedantischen Buchhalter aus und sagt, also nur, dass du es weißt, wenn du nicht dich an alles hundertprozentig, alle Gebote, die es in meinem Wort gibt, hältst und alles komplett richtig machst, dann brauchst du gar nicht drüber nachdenken, als Rebe am Weinstock zu bleiben. Nee, das ist Quatsch. Es geht um das, dass ich, jedes Gebot ist im Grunde einfach nur Ausdruck dieser einen Wahrheit. Du redest, du reagierst, du denkst, du handelst als Geliebter und Liebender. Das ist, seine Gebote zu halten. Und das sagt er ja am Ende, habt ihr es unter 4, was ist denn sein Gebot? Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Und dann sagt er es nochmal 5 Verse später, einander zu lieben, das ist mein Gebot, das ich euch gebe. So bleibst du am Weinstock. So bleibst du mit ihm verbunden. Und das ist keine Theorie. So lernen wir zu leben, das ist Christsein. Zumindest verstehe ich es, je älter ich werde, genau so. Und nicht nur verstehe ich so, sondern lebe das so und darf mit Freunden das einüben. Nochmal, einfach ein paar Beispiele. Du wirst angegriffen oder angeklagt. Du wirst ungerecht behandelt. Du wirst übervorteilt. Man verweigert dir, was dir eigentlich zusteht. Jemand verletzt dich. Oder auch ganz andere Dinge. Du bekommst Angst, fühlst dich ausgeliefert, fühlst dich überfordert, fühlst dich abgelehnt, hast Angst, zu kurz zu kommen oder was auch immer. Und immer geht es darum, wie der Vater dich geliebt hat, so hat Jesus dich geliebt. Jetzt bleib in dieser Liebe. Und leb in ihr und du erlebst, Mensch, da bleibe ich angeschlossen. Und plötzlich entsteht das, was wir in diesem dritten Bild hatten, wo wir es einmal zeigen, da entsteht Frucht. Da fließt was. In meinem Leben kommt etwas zum Vorschein, was gar nicht ich produziert habe, sondern wo deutlich wird, oh, das entsteht ja, weil ich zugelassen habe, dass von ihm zu mir und durch mich seine Liebe fließt. Ich stelle fest, Mensch, das ist ja schön, nicht um sein Recht kämpfen zu müssen. Das ist ja befreiend, das böse Wort nicht sagen zu müssen. Das macht ja Spaß, nicht anklagen und mich nicht rechtfertigen zu müssen. Wir hatten am Freitag ein Treffen als Gruppe. Und da sagte jemand, ich übe das seit vielen Monaten, dass wenn immer mir was unterstellt wird auf der Arbeit, was ich nicht war, dass ich mich einfach nicht rechtfertige und das nicht zurechtrücke. Ich brauche das nicht. Und das ist so eine Freiheit, auf Anklagen und Unterstellungen und gemeine Beschuldigungen einfach nicht reagieren zu müssen. Es geht nicht darum, dass ich gut dastehe. Es geht nicht darum, dass jeder denkt, ich war es nicht. Und es macht Freude. Es bringt deinen alten Menschen um, was gut ist, weil sonst bringt er dich um. Und diese Frau lebt in dieser Liebe und sie erlebt dabei Freude. Und das ist dann ja das, was es in Vers 11 heißt, hier unter drittens, warum sagt Jesus das denn? Na, weil es schön ist, so zu leben. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen sei. Jesus sagt, ich möchte, dass ihr die Freude erlebt, die es bedeutet, als Geliebter zu leben und diese Liebe weiterzugeben. Ich möchte, dass ihr die Erfüllung erlebt, dass ihr in dieser Liebe bleibt, sie durch euch fließen lasst und sie durch euch andere erlebt. Das ist Freude. Das ist ein schönes, erfülltes, glückliches Leben. Ist es das ausschließlich? Ich glaube, es wäre unehrlich zu sagen, nee, es ist nicht ausschließlich. Es ist mit Schmerz verbunden. Wie ich gerade sagte, dein alter Mensch schreit, ich will aber nicht ihn fließen lassen, ich will mich mal fließen lassen. Kennt ihr das? Ich möchte jetzt meinen Ärger fließen lassen. Ich möchte jetzt meine Wut, meinen Protest, mein böses Wort fließen lassen. Das darfst du. Immer. Nur zum glücklichen Leben führt das nicht. Und zum fruchtbaren Leben auch nicht. Und guck mal, ich habe diese Lampe mitgebracht. Jetzt marschiere ich wahrscheinlich aus dem Bildschirm, aber Raphael, du kriegst das hin, oder? Ich danke dir. Guck mal, im Grunde ist es wie mit der Lampe. Es ist, die ersten beiden Grundgedanken der Predigt waren ja, dass Jesus der Weinstock ist und wir an ihn angeschlossen sind. Und das betonen wir oft als Christen und das ist auch schön so. Das ist schön, dass die Lampe dasteht und an den Strom angeschlossen ist. Schön, oder? Einfach was Schönes, wenn eine Lampe in der Steckdose steckt. Lass uns feiern, dass diese Lampe in der Steckdose steckt. Nee, ihren Zweck erfüllt sie und schön wird sie, wenn man den Strom fließen lässt, oder? Darum geht's bei der ganzen Lampengeschichte, dass es fließt. Und deswegen sagt Jesus in Johannes 15, Vers 8, dadurch wird der Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt. Das Wort, das dafür verherrlicht steht, heißt eigentlich, also da steckt das Wort Doxa, Herrlichkeit dahinter. Und Doxa ist das Schein, das Leuchten, das Strahlen. Und glaub mir, das weißt du und ich weiß es auch, wenn ich mein Leben auslebe, dann strahlt da nichts. Es strahlt nur, wenn ich es von ihm her in mich und durch mich fließen lasse. Es strahlt nur, wenn ich den Schalter umlege und sage, nee, jetzt Daniel, tritt zur Seite. Denn Daniel, den braucht kein Mensch. Jesus brauche ich und die Menschen um mich herum brauchen ihn. Und es ist eine Entscheidung zu sagen, ich lebe jetzt ihn aus und seine Liebe. Ich lebe ihn aus und sein Leben. Ich lebe ihn aus und wie er ist und nicht mich. Nochmal, tut das geschwind weh, zur Seite zu treten? Ja, das kostet dich dein Leben. Aber es bringt dir sein Leben. Und das ist schön. Er sagt, ich sag dir das, damit deine Freude, damit meine Freude in euch sei und damit eure Freude vollkommen werde. Jesus sagt nicht, und ich sag euch das, damit euer Leben trist und düster und leer und, nee, wir sind dazu geschaffen, dass Jesus sein Leben in uns und durch uns lebt. Was müssen wir machen? In ihm bleiben, zur Seite treten, sagen, ich lebe dich aus, Jesus. Ich lebe deine Liebe aus. Ich lebe nicht den Daniel aus. Ihr dürft gern schon nach vorn kommen. Wir sind ganz am Schluss der Predigt. Ich muss diesen Schalter betätigen, wie von der Lampe. Und das ist im Grunde tatsächlich eine Entscheidung. Eine Entscheidung für seine Liebe, für sein Leben, für das Bleiben in ihm. Eine Entscheidung, ich lasse jetzt ihn fließen und es ist wirklich ein zur Seite treten. Ich mag das in meinem Leben, ich trete in dem Moment zur Seite. Ich sage, nee, jetzt fließt nicht mein Ärger, jetzt fließt seine Liebe. Jetzt fließt nicht mein Wunsch, mich zurückzuziehen, jetzt fließt seine Hingabe und seine Zugewandtheit. Und dann entsteht das, was Jesus Frucht nennt. Ein Leben, das strahlt von der Schönheit Gottes. Und mit dem Wunder schließe ich, ist das nicht unfassbar, dass Gott sagte, ich will Menschen, durch die, in denen mein Leben fließt und durch die mein Leben fließt, damit sie mich und meine Schönheit, Liebe und Kraft zum Ausdruck bringen. Und ich möchte euch einladen, jetzt eine Entscheidung zu treffen, wenn du hier bist und Jesus gar nicht kennst, dann geh nicht weg, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben und mit jemandem zu beten, dass Jesus sein Leben in dir und durch dich leben kann. Ich bete noch. So unfassbar, Jesus, dass du dieser wahre Weinstock bist, aus dem jetzt alles rausfließt, aus dem die neue Menschheit entsprost. Und wir in der Verbundenheit mit dir zu einem Leben befähigt werden, wie es schöner, wie es herrlicher und auch wie es fröhlicher nicht sein kann. Ich bete, dass du uns erinnerst, Geist Gottes, während dieser Woche Jesus und seine Liebe fließen zu lassen, zur Seite zu treten, damit er zur Geltung kommt, damit du zur Geltung kommst, Jesus. Erinnere uns dran und lehre uns auch bitte, das zu üben, immer und immer wieder zu üben, dass das die Grundsignatur unseres Lebens wird. Denn dadurch wirst du verherrlicht, dass wir viel Frucht bringen und uns dadurch als deine Jünger erweisen.